Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um die Ampelgespräche und die Corona-Politik, um Angela Merkels Zukunft in der CDU und um Lukaschenkos Schleusernetzwerk. Melanie Ammann, Mitglied der Chefredaktion, hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Sie sieht mich nicht. Glückliches Mecklenburg-Vorpommern. Der sympathische Küstenstaat bleibt buchstäblich stabil. Heute Morgen wollen Linkspartei und SPD auf Parteitagen über ihre künftige Koalition abstimmen. Und dann, so die dpa-Terminvorschau, gegen 16.30 Uhr Unterzeichnung des Koalitionsvertrages. Und zack, MacPom hat eine neue Regierung. Zwar wurde der neue Landtag hier am selben Tag gewählt wie der Bundestag, aber die Ampelverhandlungen im Bund gestalten sich deutlich komplizierter. Gerade hat Grünen-Chef Robert Habeck vor einem Scheitern der Gespräche gewarnt. Dieses Extremszenario ist zwar unwahrscheinlich und gemessen an früheren Koalitionsgesprächen geht es sogar recht flott voran. Gerade werten die Generalsekretäre von SPD und FDP sowie der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen die Papiere der Ampel-Arbeitsgruppen aus und ab Montag wird dann die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe weiter diskutieren. Lieber gut streiten als schlecht regieren? Jeder Tag zählt. Die vierte Corona-Welle wütet heftig in diesem Land. Und wie meine Kollegen in unserer neuen Titelgeschichte schreiben, gibt es keine durchschlagenden Impfkampagnen, keine vorausschauende Booster-Strategie, keine Ideen, wie man Kinder besser schützen könnte. Besonders gravierend, die Kanzlerin, bislang in der Pandemie eine stete Mahnerin, blieb weitgehend stumm. Schon seit Wochen ist das Corona-Kabinett, also die Runde der Regierungsmitglieder, in der die Pandemielage erörtert wird, nicht mehr zusammengekommen. Du trägst keine Liebe in dir. In der Partei, der Angela Merkel erklärtermaßen nahesteht, es ist die CDU, werden derweil an diesem Wochenende wieder alle mit allen telefonieren. Der Wahlkampf um den Parteivorsitz ist in vollem Gange und es gilt, wichtige Allianzen zu schmieden. Viele Fragen sind noch offen. Wie viele junge Unionskreisvorsitzende werden noch ein Unterstützungsfoto für Norbert Röttgen auf Twitter posten? Holt Kandidat Helge Braun wirklich den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier in sein Zukunftsteam? Und wie kam es dazu, dass Friedrich Merz ausgerechnet zugunsten einer Frau zurückgezogen hat? Nein, Verzeihung bitte, letzteres ist natürlich nicht geschehen. Friedrich Merz hat nicht zurückgezogen. Er hat zwar seine Kandidatur bisher auch nicht offiziell erklärt, sondern nur gesagt, er neige dazu anzutreten, aber wie aus der Partei zu hören ist, soll sein Neigungswinkel so steil sein, dass ein Umfallen lebensgefährlich wäre. Neulich brachte mich ein kluger CDU-Gesprächspartner auf die Frage, ob es wohl eine Verabschiedung der Bundeskanzlerin durch ihre Partei geben wird und wie diese aussehen könnte. Wäre es nicht angebracht, dass die CDU ihre langjährige Chefin und Kanzlerin zu deren Abschied irgendwie würdigt? Vielleicht sogar mit dem Ehrenvorsitz. Die CDU hatte diesen Titel in ihrer Geschichte 5-mal vergeben. Bei 4 endete dieses Ehrenamt mit dem Tod. Der 5., Helmut Kohl, gab den Ehrenvorsitz im Rahmen der Spendenaffäre von sich aus zurück. Wird Merkel die 6? Mein Bauchgefühl ist, je mehr magere Jahre die CDU auf der Oppositionsbank verbringt, desto mehr wird die Partei die 16 fetten Merkel-Jahre vermissen und verklären und desto näher rückt der Ehrenvorsitz. Was hat dich bloß so ruiniert? Wenn wir in Deutschland heute in unseren warmen Betten aufwachen, werden die etwa 4000 geflüchteten Menschen im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus unter freiem Himmel aufwachen, falls sie überhaupt schlafen konnten. Die Bilder sind unerträglich, aber noch schlimmer anzusehen ist die Hilflosigkeit und Konzeptlosigkeit der europäischen Politik im Angesicht der Erpressungsmethoden des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko. Meine Kollegen haben für den neuen Spiegel recherchiert, wie das Schleusersystem funktioniert, gegen das die EU bis heute keine Handhabe gefunden hat. Die Belarussen vergeben Visa und die Türken, Syrer, Iraker, Libanesen wickeln das Geschäft vor Ort ab. Seit dem Sommer sind in Istanbul, in den nordirakischen Städten Arbil und Duhok, im libanesischen Beirut und im syrischen Damaskus insgesamt Dutzende solcher Reisebüros entstanden. Ist die Kundschaft der Schleuser erst in Minsk angekommen, sind die Leute auf sich gestellt, leben oft auf der Straße. und im Grenzgebiet erwartet sie eine Todeszone, in der sie hin und her geschoben werden zwischen den Grenztruppen auf beiden Seiten. Wie soll Deutschland, wie soll Europa mit dieser Lage umgehen? Was sonst noch wichtig ist? Inzidenzen erreichen den sechsten Tag in Folge einen neuen Höchstwert. Laut RKI haben sich binnen einem Tag mehr als 45.000 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz klettert auf 277,4. Grand Jury klagt Trumps früheren Chefstrategen Bannon an. Steve Bannon verweigert eine Aussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Kapitolerstürmung. Eine Grand Jury wirft dem früheren Berater von Ex-US-Präsident Trump jetzt Behinderung des Kongresses vor. US-Gericht hebt Vormundschaft über Britney Spears auf. 13 Jahre lang stand Britney Spears unter Vormundschaft, jetzt hat die 39-Jährige ihre Freiheit zurückerlangt. Eine Richterin gab ihre Entscheidung am Freitag bei einer Gerichtsanhörung in Los Angeles bekannt. Soweit die Lage am Samstag. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder Montag früh mit der Lage am Morgen.